Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Rugby.
So, ja, willkommen zur ersten Aufgabe von unserem Podcast Vorpass. Genau, wir wollen halt den ersten Rugby-Podcast in Deutschland sein, um euch ein bisschen halt zu berichten, was halt so geht in Deutschland und auch die Welt für Rugby-Themen. Und wir fangen halt an. Also ich bin Donald, spiele halt seit länger Rugby, komme ursprünglich aus Irland und werde halt als Moderator für euch fungieren. Und bei mir ist heute Vivian Barmann, also bekannt für viele Leute aus meinem Sportradio zum Beispiel. Da machen wir auch so Sachen zusammen. Spielt selber seit ganz vielen Jahren Rugby. Und genau, Nationalmannschaftsspielerin natürlich, Sportsoldatin und hat überall auf der Welt für verschiedene Mannschaften Frauenrugby gespielt. Hallo Vivian.
Hallo Donne.
Und noch ein Special Guest für heute, beziehungsweise eigentlich hoffentlich, wenn wir es uns erlauben können, für immer. Wir haben Big G. Big G ist halt straight up original Deutscher, aber eigentlich hat am meisten von seiner Rugby-Karriere in Australien verbracht, hat auch aber hier in Deutschland gespielt. Und genau, kennt sich auf jeden Fall sehr gut aus mit alles in der Südhemisphäre für Rugby, Neuseeland, Australien etc. Und genau, vielleicht sagst du auch ein paar Worte zu dir, Big G.
Ja, danke für die Einführung, Donne. Ja, der beste deutsche Rugby-Podcast. Danke, dass ich hier zu Gast sein darf und hoffentlich auch öfters. Ich habe Rugby angefangen zu spielen wegen meiner Freundin damals. Die war Neuseeländerin oder ist Neuseeländerin. Und ich wollte den Vater beeindrucken. So bin ich damals vor 10 Jahren zum Rugby gekommen.
Hammergeschichte, habe ich noch nie so gehört.
Und du hast auch dann bei den Melbourne Uni gespielt. Also da haben wir auch zusammen gespielt.
Genau, Donna und ich haben ja auch eine Wohnung geteilt in Melbourne für eine längere Zeit. Was dann dazu geführt hat, dass meine Freundin ein Haus gekauft hat, weil sie genug hatte, mit drei, vier Männern zusammen zu wohnen. Danke nochmal, Donna, dass du mir das versaut hast. Ja, bei Melbourne Uni die letzten 3, 4 Jahre, glaube ich, gespielt. Auch mit Donald zusammen in der dritten Mannschaft.
Und auch dann, hast du auch dann mit den anderen Jungs gespielt, die zum Beispiel in Super Rugby spielen
haben? Ja, zum Glück bei Melbourne Uni gab es dann die erste und zweite Mannschaft, die haben zusammen trainiert und dann der ganze Rest. Und wenn man einmal in der zweiten Mannschaft drin war, dann konnte man, dann war man schon in der besseren Trainingsgruppe drin. Also Und die Melbourne Rebels-Spieler, die halt nicht am Wochenende gestartet sind oder nicht in der Spiel 23 waren, die haben dann oft auch Club Rugby am Wochenende spielen müssen. Ja, genau. Fanden das vielleicht auch nicht so toll, aber ja, da hat man schon gesehen, was für eine Qualität es da gibt.
Ja, also dann können wir vielleicht so mit dem ersten Thema anfangen, weil es halt da eben angepasst hat, vielleicht so Südhemisphäre, also jetzt gibt gerade aktuell Rugby Championship angefangen, jetzt am Wochenende hat natürlich mit den ersten Spielen Australien und Neuseeland und dann hat Südafrika Argentinien, also ich glaube, das interessiert auch einige Leute, auch in Deutschland für die Spiele. Genau, also relativ deutlich auseinandergegangen hat das eine Spiel zumindest.
Und zuallererst, ich wollte nochmal ganz kurz über die Wallaroos und Black Ferns reden. Die haben nämlich vor den Wallabies gespielt, auch Rekordzuschauerzahl 26.000, glaube ich. Und 2021 ist ja auch der World Cup der Frauen.
Richtig, ja.
Und die Wallaroos haben zwar wieder verloren, aber nicht so schlimm wie vor 2 Jahren, als sie, glaube ich, 71-3 verloren haben und letztes Jahr 50 irgendwas. Also die Black Ferns haben aber auch gewonnen, aber der Aussie-Coach hat gesagt, es gibt schon Hoffnungszeichen. Also das fand vor dem Wallabies-Game statt.
Und, ja. Aber da gab es irgendwie Probleme, dass die nicht auf dem Hauptplatz halt das Warm-up machen durften.
Ja. Das habe ich auch gelesen. Mehr habe ich auch nicht gelesen. Ich habe nur so einen Tweet gesehen und das kann man sich gar nicht vorstellen, dass halt die anscheinend nicht einfach sie nicht aufwärmen durften auf dem Platz.
Auf dem Hauptplatz, genau. Ja. Also die mussten sich dann wahrscheinlich an dem Platz nebendran warm machen. Und ich meine, auch wenn es in die richtige Richtung geht, ich finde es mega cool, dass es eh als Vorspiel sozusagen stattfindet, dass die Frauen halt davor spielen. Und ich glaube, dass es eh, ja, jetzt für Oakland zum Beispiel nächstes Wochenende ist das ganze Stadion ausverkauft. Da spielen auch, das ist genau das Gleiche wieder. Die Frauen spielen vor den Herren. Und wie cool ist das, dass es einfach ausverkauft ist. Und davon werden ja auch die Frauen profitieren. Aber warum zum Teufel dürfen die sich davon nicht warm machen?
Ja, auf jeden Fall ist es komisch, dass im 15er, wenn man, also 7er wurde ja schon gepusht die letzten Jahre, auch durch Commonwealth Games und durch Olympische Spiele und so. Aber wenn man 15er auch noch vorne ein bisschen mehr bekannter machen will, dann ist sowas halt überhaupt gar nicht förderlich.
Und auch ein bisschen peinlich. Ja, absolut. Aber Das hat man aber auch jetzt nicht so viel mitbekommen. Ich glaube, dass einfach das Positive schon auch im Vordergrund steht, dass halt die Frauen da zusammen mit den Herren spielen und so weiter. Und man sieht ja dann auch im Niveau, dass sich da was ändert. Also das Ergebnis fällt enger aus. Neuseeland, oder Australien hat, ist da auch mal voll aktiv. Die haben voll viele neue Spieler auch dabei gehabt. Dass da die Australierinnen ein bisschen an die Neuseeländer rankommen, ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Also vielleicht liegt es auch daran, dass halt Sima Rugby in Australien auch mega boomt, ja, und mega gut funktioniert. Die Australierinnen sind ja Goldmedaillist im Sima Rugby geworden und ich glaube, das färbt es extrem jetzt aufs Rugby ab, oder das 15er Rugby ab.
Ja, aber vielleicht dann, also anzuknüpfen daran, also Australien, Neuseeland in den Männerbereich, was auf jeden Fall ein bisschen andere Geschichte. Aber da habe ich so auf jeden Fall nur so von Highlights und Ergebnissen gesehen, aber viele Leute sprechen davon, dass es halt irgendwie komplett eindeutig wird mit Neuseeland, also irgendwie zum einen Welt Rugby, aber auf jeden Fall Rugby Championship ist halt irgendwie eindeutig.
Da hast du komplett recht. Ich meine, wer will denn schon die Spiele anschauen, wenn man vorher schon weiß, dass zu 90% die All Blacks gewinnen werden? Letztes Jahr haben die Wallabies mehr als 40, schon in der ersten Halbzeit in Australien mit mehr als 40 Punkten zurückgelegen.
Ja.
Das war ja schon sehr peinlich. Dann hätte Australien eigentlich in Dunedin gewinnen sollen.
Ja.
Lag ja vorne bis zu 78 Minuten. Und dann haben sie aber auch zu Hause gewonnen letztes Jahr.
Wo das aber schon entschieden war.
Ja, ja, genau.
Nicht das Turnier.
Genau.
Also,
die Bledisloe Cup, das war schon 2-0. Aber zumindest hat man schon mal, gesehen, dass es positive Zeichen gab.
Aber so, wenn es hart auf hart kommt, ist es halt letzten Endes wirklich ein entscheidendes Spiel und gewinnt halt Neuseeland einfach mal.
Ja, genau. Es fehlt halt, ich glaube, in allen, egal was, überall ist sind die All Blacks 20% besser oder so. Also, man hat ja bis zur 38. Minute stand es ja 6-0, zwei Penalties, zwei Strafschritte für Australien verwandelt. Ja. Und dann ein Miss-Tackle von dem Lucan Tui und dann ein, zwei Inside-Passes und dann stand es auch 5-6. Also 6-5 aus Australien sich nach. Obwohl halt Australien so viel Possession und Territory hatte in den ersten 38 Minuten. Aber wenn du dann halt nicht verwandeln kannst.
Aber trotzdem mega gut, erstmal diese erste Halbzeit. Dass es so spannend war, ist natürlich hammergeil. Also so, wenn man so diese Saison erstmal so startet oder diese ganze Runde. Also ich glaube, für die Zuschauer erstmal ist mal cool und das macht so ein bisschen Hoffnung, finde ich, auf die neuen Spiele. Aber klar, also dass sie das dann so klar drehen, ist natürlich heftig. Was meint ihr denn, woran liegt das? Habt ihr da irgendwie so... Also ich meine, Australien spielt jetzt nicht zum ersten Mal gegen Neuseeland. Die spielen so oft gegeneinander, die wissen, was da auf einen zukommt.
Also wir waren ja beide in Australien. Also Big G hat natürlich ein bisschen länger, aber letzten Endes ist halt in Australien Rugby Union nicht das Hauptsportart.
Ja,
also das
stimmt
halt
natürlich.
Eine Reihe von Sportarten, die beliebter sind, unter anderem so Cricket und so, wo halt dann einfach letzten Endes nicht so ein Riesenfokus ist. Und da hast du Neuseeland, wo es halt eigentlich nur Rugby gibt und dann halt Randsportarten wie Fußball oder so halt, ne? Aber gibt's eigentlich so ein bisschen Rugby League, aber eigentlich hauptsächlich spielt jeder oder ist irgendwie jeder hat damit zu tun mit Rugby, ne? Also komplett Gegenteil so hier in Deutschland, also wo kein Mensch auf der Straße irgendwie das weiß, was es ist, hat höchstwahrscheinlich. Und auf der Straße in Neuseeland sagst du irgendwas Rugby und dann weiß jeder, zumindest ist irgendjemand befreundet mit irgendjemand, der da irgendjemand kennt, oder?
Und ich da auch sagen muss, dass sich das krass geändert hat in Deutschland, auf jeden Fall, finde ich. Also wir schweifen jetzt hier krass weg von glaube ich, dem ursprünglichen Thema, aber als ich angefangen habe, Rugby zu spielen, war wirklich so, Leute haben mich mit einem Fragezeichen angeguckt, wenn ich dieses Wort Rugby erwähnt habe.
Die dachten immer an American Football.
Ganz
ist
genau,
das
ganz
mit
genau.
Den Pads und so.
Ja,
und
genau. Krass, hast du auch diese ganze Schutzkleidung und so weiter. Aber mittlerweile ist es krass, also wirklich jeder kennt Rugby. Also es gibt ich erinnere mich jetzt gar nicht in den letzten Jahren, dass ich mit jemandem gesprochen habe, der Rugby gar nicht kannte. Und da, also das nun mal so ein hoffnungsvoller Ausblick in die Rugby-Welt in Deutschland.
Auf besser geworden.
Ja.
Mal gucken. Jetzt mit dem Podcast und so auch.
Ganz genau.
Geschnitten dafür. Also, ne? Gute aber Frage.
Zurückkommen, Australien fehlt die Tiefe. Also das ist Depth, das ist so das Modewort, was jeder in jedem Podcast, den ich so gehört habe, was den Australien einfach fehlt. Auf gewissen Positionen oder so, da ist schon von den Leuten auf der Bank, da kommt einfach gar nichts oder so. Und Australien muss halt schon Leute aus Übersee zurückholen, Matt Toma zum Beispiel, wohingegen er in Neuseeland sich immer noch erlauben kann, dann gehen Leute nach Frankreich.
Oder und Ben Smith macht eine Auszeit.
Ja, genau, Sabbatical, aber wir haben halt immer noch ein paar andere Fullbacks und ein paar andere Flyhalves, die halt immer noch super spielen können oder so. Und dann,
ja,
ich denke mal, in der zweiten Halbzeit ist man einfach so richtig eingebrochen dann. Lineouts, ich glaube 6 von 7 oder 7 von 8 eigene Lineouts Wallabies verloren. Und wir wissen halt alle, wenn man schon mal Setpiece nicht selber hinbekommt, das ist halt schon mal eine Katastrophe. Da kann man halt keine Spiele gewinnen.
Genau, gleich mit den Getränken, oder?
Genau.
Die halt auch fast alle haben Neuseeland halt im Straftritt verwandelt, die halt von den Australiern auch ursprünglich waren.
Genau, ich glaube Scott Zio war verletzt, deswegen ist der Waratahs Loose Setprop reingekommen, der auch nicht... Der eigentlich ein gutes, okay Spiel gemacht hat, aber dem fehlt wahrscheinlich auch die Masse und ein bisschen die Erfahrung, würde ich sagen. Um gegen, ich meine, die erste Reihe von den All Blacks, Owen Franks und die beiden Joe Moody und Cody Taylor, die halt alle auch Crusaders-Spieler sind und auch Owen Franks wird, glaube ich, nächste Woche, wenn er spielt, seine 100 Spiele voll machen oder so. Ich meine, die haben halt schon mega viel Erfahrung. Und wenn halt deine Forwards nicht die Plattform, wie man so schön sagt, für dich setzen, dann wird es halt schwierig. Dann kann eine Hintermannschaft gut sein, wie sie wollen.
Ja, aber die haben zum einen diese Basics haben mit den Forwards, können halt Gedränge etc., das können halt viele Länder, aber das hat so ein, keine Ahnung, 120 Kilo Prop oder so, irgendwie ein Pop-Pass oder ein so Backhand Sonny Bill-Style halt macht. Also ich glaube, das ist halt, jede von denen könnte fast auf jede Position spielen. Halt, ne? Ja. Das ist halt so das Ding. Also da hast du auch so jemand wie Kieran Reid, halt, ne? Also haben wir auch letztes Jahr gesehen bei den Lions. Halt, ne? Also ist einfach, so einen Spieler gibt es halt auch nirgendwo anders. Halt, ne?
Ja, auch Dan Coles, der Hooker, der hat da auch Ball fertig gehandelt. Ja. Die sind unglaublich. Aber Vivian hat eigentlich schon recht, die erste Halbzeit also war ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Also da hatte man ja wirklich Hoffnung oder so.
Aber nächstes Wochenende spielen sie halt in Neuseeland. Ich glaube, das wird doppelt schwer für Australien da überhaupt eine Halbzeit nochmal hinzulegen. Also
ja. Es gibt halt diesen Dokumentarfilm, hat bei Amazon Prime hat relativ gut, hat so All or Nothing, hat so mit den All Blacks. Und dann siehst du, die wollen es halt so verticken, als ob sie so eine schlechte Saison hatten und oh mein Gott, alles dramatisch, aber gehen halt trotzdem raus und machen alle platt. Halt. Also die haben auch schon eine schwere Saison natürlich, aber ich meine, da fehlt halt irgendwie Bowden Barrett für ein paar Spiele und dann finden ja noch jemand, irgendeine Ecke ist verletzt und dann holen die noch der Nächste. Also es ist auch, wie du gesagt hast, diese Tiefe. Also ich glaube, wenn ein Spiel geht so eng aus, das war auch letztes Jahr so, wie du auch gesagt hast, die Spiele waren eng, aber dann geht es halt deutlicher, also es wird aber immer deutlicher jede Woche. Also Neuseeland gewinnt deutlicher dann irgendwie.
Ja, man sieht auch, dass die echt jetzt, dass da noch ganz viel Ausbaupotenzial ist sozusagen. Die haben nicht mal ihre beste Leistung abgeliefert.
Und es gibt halt auch noch, also ich würde halt nicht so viel Hoffnung drauf trimmen, halt Südafrika und Argentinien. Also ich würde sagen, vielleicht Südafrika ist ein bisschen so eine Umbruchphase. Jetzt mit Razi Erasmus kommt halt rein, ein bisschen neu. Aber vielleicht können wir da kurz über das Sandor-Spiel sprechen. Also jetzt Südafrika, Argentinien. Also ich meine, ich habe eben gesagt, also Razi Erasmus, neuer Trainer und so, neue Blut hat rein in die Mannschaft, aber ich glaube, das hat so einen langen Weg für Südafrika.
Ja, man muss ja auch sehen, es sind nur noch wie viel, 14, 13, 15 Spiele bis zum Weltmeisterschaft nächstes Jahr. Also es gibt ja, die Rugby Championship ist, glaube ich, verkürzt wieder. Nur zwei Spiele oder drei anstatt sechs oder irgendwie sowas. Das heißt, für Südafrika ist ja jetzt ist Rugby Championship, dann Herbst-Testserie und dann June-Testserie. Das sind ja einfach nur nochmal drei Blöcke oder so, wo man eigentlich schon sich festlegen sollte, wer ist denn so die Starting 15 und wer ist so in der weiteren Mannschaft drin.
Also ich meine, mit dem Trainer, es ist halt top, also war halt bei Monster, also natürlich habe ich da viel Erfahrung und der war einfach super. Und es ist halt mega schade, dass er weggehen musste, aber den Job kann man halt nicht ablehnen. Aber das ist halt irgendwie so ein richtig langen, also ich würde es halt sehen, als langen Prozess. Also für jetzt die WM, ich glaube, also das ist halt so, weiß ich nicht, ein Schritt zu viel für Südafrika. Ich weiß halt, es ist so jetzt diese, man macht immer diesen 4-Year-Cycles, also ne, also dass man sagt, okay, kommt halt rein nach der WM oder so und baut halt irgendwie in 4 Jahren, so, ne, sagen hat auch in Irland und England immer. Und jetzt kommt er halt so rein und hat so mehr oder weniger ein Jahr, um irgendwie die Mannschaft auf topsten Niveau zu trimmen. Und mir fehlt halt so die Spiele halt so da, auch da ist wieder so die Dichte im Kader so.
Genau. Ja. Ja, ich denke mal, dass also ich erwarte nicht allzu viel von denen. Die Performance von Samstag, ich glaube, der Erasmus war richtig sauer, was ich so gelesen habe, dass halt die erste Halbzeit war fast zum Vergessen. Ich glaube, Argentinien lag ja auch mal vorne zweimal sogar oder so.
Genau, die haben es auch in der zweiten Halbzeit erst wieder richtig klar für sich entscheiden können oder drehen können. Also beide Spiele, wo auch irgendwie der Underdog erstmal ein bisschen weit vorne war.
Ja, genau. Da hat er einfach nächste Woche dann wieder auswärts, also für Südafrika in Argentinien ist schon schwer.
Ja.
Also ich glaube, da kommt
von Reisezeit auch wieder 6-7 Stunden oder ein paar Stunden Zeitverschiebung. Das macht es halt auch nicht einfacher.
Ja, also unsere Prognose für Rugby Championship auf jeden Fall All Blacks.
Kassier, ja, was denken wir denn, wer wird die nächste Woche Ergebnisse, müssen wir mal vorhersagen, was wir so denken?
Also ich glaube, wird halt bei Neuseeland und Australien noch deutlicher ausgehen und ich glaube, Argentinien wird gewinnen, wenn man das Spiel.
Und mal ein paar Zahlen, oder? So ungefähr? Plus 13, plus 7, plus 20. Man muss sich schon festlegen. Also,
ja, also ich würde halt sagen, also ich weiß halt nicht, schon nochmal um die 40, 50 Punkte von Neuseeland.
Und 40 oder 50?
Ja.
Okay.
Wow. Schon nach Hause. Okay.
Ja, ist eigentlich, ja.
Ich sage, es wird ähnlich. Das Ergebnis wird nochmal ähnlich zwischen Australien und Neuseeland. Das ist erstmal so mein Tipp. Ich glaube, dass sich das vielleicht früher dreht, dass Australien nicht so lange mithalten kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Australien wirklich über 40, 50 Punkte. Also, das wäre schon eine krasse Sache jetzt. Das ist erstmal so mein Tipp.
Ja.
Was sagst du?
Ja, ich glaube, also ich meine, die haben seit 1986 nicht mehr in Eden Park gewonnen, was halt schon, was ist das jetzt, 30 Jahre, mehr als 30 Jahre, die 16 Mal da gespielt, 0 Mal gewonnen, ich glaube, das letzte Mal, als sie gewonnen haben, gab es noch Schwarz-Weiß-Fotos oder so. Folau ist nicht dabei wegen Muskelverletzung, vielleicht kommen Taniele Topo back, Tom and Thor, hoffentlich, also ich glaube, plus 20 Punkte für All Blacks. Also 40 oder 50, das wäre halt schon der verrückt. Also die Wallabies hoffen...
Nee, also die schaffen 40 oder 50 Punkte nicht.
Unterschied. Ach so, Unterschied. Also, na, ich würde sagen 20 Punkte Unterschied für All Blacks.
Ja, okay. Ja, dann also ein bisschen ähnlich wie letzte Woche, aber noch ein bisschen mehr auseinandergezogen. Und du darfst mir Argentinien?
Argentinien wird gewinnen mit einer Punkteunterschied von mehr als 7 Punkten.
Okay, plus 7.
Ich sage, Südafrika gewinnt.
Oh, das ist aber hochmütig. Das ist
ich fand halt wirklich, die Versuche, die Argentinien jetzt in diesem Spiel gelegt hat, waren halt wirklich einfach nur Glück. Okay. Und man hat super die Fehler nutzen können, ganz schnell, die Südafrika gemacht hat. Aber so richtig, dass jetzt von Argentinien so viel kam, fand ich einfach nicht. Und deswegen sage ich, Südafrika hat gerade einen Lauf in dieser Kombination. Deswegen gewinnen die. Aber ja, auch so mit 10 Punkten Vorsprung. Mehr nicht.
Ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf die nächsten Spiele in den Rugby Championships.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Vielleicht machen wir da einfach so einen Übergang zum nächsten Thema. Also da haben wir auch einiges auf der Agenda. Vielleicht um das wirklich wieder lokal zu bringen. Jetzt haben wir Südhemisphäre gehabt. Vielleicht irgendwie so deutsche Rugby-Sicht. Jetzt fängt halt bald die ganze Saison an. Also jetzt über halt Sommerpause und so hinweg. Geht es einfach direkt wieder los mit der Bundesliga jetzt im September natürlich. Sind alle wieder in Hochbetrieb. Und über den Sommer oder beziehungsweise vor dem Sommer stand einige Sachen schon fest, dass es halt schon ein paar Wechsel gibt in der Aufbau vom deutschen Rugby, so von den Teams auf jeden Fall her.
Ja, genau. Und ich glaube auch so spielerisch gibt es da ganz schön viele Wechsel zu erwarten.
Ja.
Aber was ich auch super krass finde, dass jetzt erstmal noch die SIMA Deutsche Meisterschaft stattfindet, ein Wochen bevor die Bundesliga losgeht, finde ich extrem unpraktisch.
Also der Kalender ist auf jeden Fall sehr zusammen. Das habe ich auch gelesen und weiß halt nicht, wieso das nicht vorher stattfinden könnte. Besonders weil die meisten Mannschaften schon, also wenn die es halt ernster nehmen, hat längst in Vorbereitung sind für 15er Rugby und der 7er Rugby Saison ist eigentlich dann dementsprechend.
Ganz genau, die sind jetzt mitten in der 15er Vorbereitung, haben jetzt irgendwie am Wochenende, bevor 15er losgeht. Am 1.9. geht die Bundesliga los, das Wochenende davor hat die SIMA Deutsche Meisterschaft in Heusenstamm. Da hat auch nochmal die SIMA Nationalmannschaft tritt da auch nochmal an als Vorbereitung auf deren letztes EM-Turnier. Ich glaube, dass es halt dafür auch so ganz günstig gelegt ist, also die SIMA-Nationalmannschaft kann da einfach nochmal testen, aber...
Aber für die restlichen Mannschaften ist es
irgendwie schwachsinnig. Ja, also ich weiß, dass halt die SIMA-Leute eh gar keine Pause haben, auch so die Jungs, die in den Vereinen SIMA spielen, die hatten wirklich die letzten SIMA-Turniere gemacht und steigen sofort in die 15er-Liga oder 15er-Vorbereitung wieder ein. Finde ich echt unpraktisch. Ich weiß auch immer nicht, warum man das nicht besser legen kann. Ich glaube halt, Pokalrunde ging super lang. Die hat sich dann mega weit in den Sommer reingezogen. Ja. Ich glaube auch mit den Turnieren der Siemer Nationalmannschaft, damit kollidiert es halt dann auch immer.
Ja. Aber für die Leute, also zum Beispiel, es gibt halt größere Änderungen bei HRK zum Beispiel, das wissen wir auch schon.
Ja.
Und so ein bisschen, die Mannschaft wird ein bisschen auseinandergenommen. Die Leute, die da so semi-professionals halt so da tätig waren, mussten halt vielleicht das eine oder andere neuen Verein finden. Und jetzt kommt halt wieder diese Zeit von
Wechselbörse?
Ja, Wechselbörse, aber so die Zeit von Frankfurt kommt dann wieder so ein bisschen, also da...
Habe ich auch das Gefühl, dass die so ein bisschen mehr wieder in den Fokus rücken. Die haben richtig viele neue, also viele Zugänge. Sammy Füchse wechselt wahrscheinlich zu Frankfurt, Rainer Parkinson, Michael Poppmeier. Das sind schon richtig große Namen. Und vom HK gehen aber super viele Leute ab. Also Jaco Otto geht wahrscheinlich zum TSV. Und das ist halt ein Riesenverlust. Also,
einige wechseln auch im Ausland dann halt auch.
Genau, viele gehen wieder oder spielen im Ausland. Ja. Ich glaube, Sebastian Ferreira peilt so ein bisschen England an, soweit ich gesehen habe.
Aber meinst du, das kommt auch dann durch, dass die, also wir hatten auch am Anfang gesagt, so eine Bekanntheit für Rugby in Deutschland oder so, da waren halt einige Leute, die gegen HZMO gespielt haben, die vielleicht wahrscheinlich so präsentieren könnten. Also es gab Berichte über dieses Spiel in den Medien in Irland und England und so. Ja. Also ich meine, vielleicht gucken halt so Mannschaften in, ich weiß halt nicht, zweite Liga in England ist halt vielleicht ein bisschen zu, aber da sind so einige Mannschaften, die da vielleicht gucken können, okay, da sind einige Spieler in Deutschland, die vielleicht doch nochmal zu holen würden.
Ich habe mir das genauso gedacht, auch als diese Spiele gegen Samoa stattgefunden haben. Ich dachte mir, okay, wie es in Deutschland Rugby weitergeht, hat keiner gerade eine Ahnung, aber so eine Motivation für die Jungs, dachte ich mir, könnte wirklich sein, ich mache jetzt hier Werbung und mache aufmerksam auf mich. Also hoffentlich wird dieses Spiel ein bisschen in den Medien Präsenz finden und ich kann Werbung machen, um halt im Ausland zu spielen. Das habe ich mir auch so gedacht. Aber dafür finde ich jetzt, sieht es noch nicht so aus, dass jetzt wirklich super viele Spieler ins Ausland gehen. Also habe ich jetzt noch nicht darüber viel gelesen. Ich weiß nicht, ob du jetzt da mehrere Namen hast, die jetzt schon irgendwie im Ausland Anklang gefunden haben oder Angebote bekommen haben. Habe ich mir erhofft eigentlich auch, also, weil irgendwie ist schon cool auch, ne, für die Leute halt.
Die Verbindung mit Frankreich, glaube ich, ist halt ganz stark, also für der eine oder andere auch mit Teamkollegen dahin, aber also nichts, was halt 100% feststeht, aber
genau,
vielleicht das hat so HRK ein bisschen so auseinanderbricht da, also von den Jungs, die da halt gespielt haben, also diese Wild Academy-Zeugs, also da wissen wir schon auch.
Ja, genau, also da sieht man halt ganz klar, dass das jetzt was nicht Früchte trägt, sondern im negativen Sinne, dass das halt echt jetzt so negative Folgen hat für diese Mannschaft, dass halt super viele Leute, glaube ich, sich da nicht mehr sicher sehen, weggehen und einfach auch die anderen Mannschaften, die anderen Vereine da, die Chance ergreifen, um Werbung zu machen, Leute wieder in ihre alten, ehemaligen Vereine zu holen oder halt einfach sich jetzt aufzuwerten. Also so TSV, SCN. SCN hat ja eine super schlechte Saison letztes Jahr gehabt. Ich glaube, dass die einfach sagen, ey, jetzt wollen wir mal wieder angreifen.
Abgestiegen.
Genau, dass die jetzt einfach wieder diesen
Aufstieg... Und so Leute aus der Rente zum Beispiel auch.
Ja.
Aber letzten Endes zum Thema Bundesliga, also jetzt die Mannschaften, die quasi immer dabei waren, immer Pforzheim, HK etc., das muss sich jetzt halt so ändern. In den letzten Jahren war es halt quasi immer Pforzheim, HK, immer Pforzheim, HK. Dieses Jahr war es halt natürlich im Mitfinale RGH, HK auch was anderes, aber ging halt relativ deutlich auseinander. Aber jetzt heißt es, dass die Karten neu gemischt sind? Oder?
Mega gut, genau. Denke ich halt auch. Also bevor die Saison zu Ende geht, habe ich schon aus super vielen Bereichen gehört, HK wird halt nächstes Jahr um den Klassenerhalt kämpfen. Also das fand ich halt auch, waren so große Töne, wo ich erstmal dachte, boah, das ist, ich weiß nicht, ob es so krass kippen kann, aber wenn man jetzt die Wechsel sieht, dann denkt man, da fragt man sich schon, wer steht denn jetzt dann auch in der Startaufstellung beim HK? Also wird auf jeden Fall dann, denke ich mal, ein gutes Kartenmischen werden. Und was also auch mega gut ist, ich glaube, es war
einfach... Die Nord-Süd-Liga-Trennung hat auch, ne? Also vorher war es immer so, die Nord-Mannschaften schaffen es bis zum Halbfinale und dann steigen halt da spätestens aus.
Ja.
Vielleicht ist es halt mehr Wettbewerb da drin jetzt letztendlich.
Ja, das ist noch ein bisschen fraglich, weil viele Leute halt auch im Süden bleiben. Man merkt, also es gibt jetzt einen Wechsel, der Christopher Saksowski vom TSV ist jetzt zum RK03 Berlin gekommen, aber es ist jetzt nicht so, dass halt, glaube ich, viele Leute aus dem Süden in die Nordliga wechseln. Ich denke, deswegen glaube ich schon, dass da einfach der Fokus oder in der Südliga bleibt, aber definitiv gibt es da auf jeden Fall einen Unterschied. Aber ja, also so, das wäre natürlich schön, wenn das halt passieren würde.
Kann man,
ne,
sich jetzt so eine Prognose hat, also es ist zu früh, also wir haben also bisher keine Spiele gesehen und wir wissen nicht, wer wirklich am Ende wo spielt, aber ist es jetzt zu früh für eine Prognose? Also oder ist jetzt hat das offenste Bundesliga seit Jahren?
Also, ich bin ja echt ein Riesenfan vom Spieler Jaco Otto. Und wenn ich sehe, dass der zum TSV geht, dann sage ich, dass ich denke mal, TSV hat eh schon, die haben sich ja lange auch immer als Amateurmeister bezeichnet. Die sind ja so oder so schon ziemlich gut. Wenn die jetzt noch so einen Zusatz kriegen, ich denke, dass die da oben mitspielen können. Aber ich glaube, es ist auch noch nicht ein Stein gemeißelt, dass Jaco Otto da wirklich hingehen sollte.
Also ich habe einfach das Gefühl, also es ist zuerst ein Deutschland war, es hat auf jeden Fall diese Frankfurt-Projekt. Frankfurt hat so aufgebaut, Spiele reingeholt. Also für mich waren die Ersten, damit halt richtig groß gemacht haben. Also bevor auch, also in der Zeit, wo RGH, also Amateur auch waren. Aber dann, wo Frankfurt hat diesen großen Push hatten. Also für mich scheint so, als ob diese zweite Welle so, wir holen halt große Leute hat.
Glaubst du, also dein Tipp hat, würde so ein bisschen auf Frankfurt fallen, so die
genau, machen wir jetzt mal so. Dann haben sie diese professionelle Ebene so runtergeschraubt und haben Kinder gesetzt.
Mega gute Jugendarbeit
machen die. Quasi ja. Jetzt nach den letzten, sag mal, die, keine Ahnung, Kinder, die 14 waren, so vor 5, 6 Jahren, sind halt jetzt so Männermannschaft bereit, hat so, also keiner hat so nicht so die Persönlichkeit da drin, aber ich glaube, die haben so ein Projekt hat da gebaut, das sie halt so Seeding machen mit so ganz jungen Leuten, bauen die halt mal auf und jetzt mit ein, zwei so professionelle Ebene Leute.
Das ist, könnte echt, ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Vor allem habe ich auch gelesen, dass Sean Armstrong so ein bisschen mit Frankfurt liebäugelt. Das wäre halt auch nochmal ein Riesenpush für Frankfurt. Ich glaube, HK versucht so Henning zu verhindern, dass Sean Armstrong da geht, aber ja, es wäre doch mal wieder ein guter Wechsel Richtung Frankfurt.
Wird dann die Liga spannender insgesamt oder ist Frankfurt dann das Nonplusultra und die Spiele? Also ich meine, für einen neutralen Zuschauer, auch jemand, der sich für Rugby interessiert, sollte es doch spannender werden, ja. Oder? Ausgeglichener. Aber das Niveau sollte dann auch steigen, besser als
also das fallen. Niveau war halt immer so, du hattest halt, wie wir immer so erwähnt hattest, glaube ich mal, diese Unterschied zwischen zwei professionelle Mannschaften und der Rest.
Mhm.
Und ich würde halt hoffen, dass diese professionelle Mannschaften sich ein bisschen verteilen. Also es wäre für den Gesamtrugby in Deutschland besser, wenn, ich weiß nicht, ob da ein Gesetz oder eine Regelung geben dürfte, dass du halt, keine Ahnung, so, ne? Also wie, du durftest halt nur drei
Professionelle
oder drei Professionelle, wie du das bezeichnest, weiß ich nicht. Aber diese Kräfte, die haben sich alle gesammelt bei zwei Mannschaften halt, ne? Und das ist für Gesamtrugby Deutschland halt nicht so sinnvoll. Also das HK wollte in diesen Challenge Cup halt aufsteigen etc., was halt dann nicht stattgefunden ist letzten Endes wegen halt so Wettbewerb etc. Aber das ist halt gut für Werbung für HK und eine deutsche Mannschaft, aber das Ganze so unter deutsche Mannschaften war, okay, ist halt klar, wer gewinnt und wir spielen um den dritten Platz.
Mhm. Aber ich glaube, durch diese Verteilung von halt sehr vielen Spielern auf verschiedene Vereine wird halt das Niveau nicht drunter leiden, sondern ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht sogar eine Verbesserung gibt, weil einfach die Leute, die jetzt jahrelang beim HK gespielt haben, wirklich gute Ausbildung gemacht haben, die sind wirklich, die spielen auf einem Top-Niveau. Wenn die sich jetzt auf die Vereine verteilen und da das so ein bisschen sozusagen
Trickle-Down-Effekt, ja.
Genau.
Also ich glaube, keiner will das, wenn er hat so die Teamsheets für die deutsche Nationalmannschaft sehen, das ist irgendwie die HK-Mannschaft plus zwei, drei Leute oder so. Ich glaube, das wäre halt für grundlegend, für eine bessere Basis für uns allen als Teams hat, irgendwie zu sehen, dass es ein bisschen aufteilt.
Aber geht alles ein bisschen in die Richtung, aber müssen wir halt schauen, wie sich das entwickelt.
Ja.
Nationalmannschaft, wie wird sich das auswirken? Also vor allem, wann ist das Rapid Challenge?
November.
Ja. Genau.
Genau, also ich weiß auch nicht so groß, also es hat, also bevor diese ganzen Samoa-Spiele gab, hat man gesagt, ja, okay, auch wenn wir es nicht gegen Samoa schaffen, dann haben wir eine sehr gute Chance, weil Kanada etc. Aber ich meine, hat Kanada es hat nicht irgendwie so schlecht, wie man halt so denkt. Ne? Die haben einfach professionelle Struktur, also Deutschland auf jeden Fall. Und viele Spieler spielen in guten Niveau, also guten Ligen in
Europa
in Celtic League zum Beispiel hat spielen. Ja, genau.
Selbst ein Kanadier spielt jetzt als Starting Lock für die Chiefs oder so.
Genau, und das ist halt so irgendwie so, dass es halt da ist halt so eine Ebene, wo Deutschland noch nicht ist. Man hat gesehen bei Samoa, dass es halt da Chancen gehabt, aber auch letzten Endes Samoa hatte diese riesen Anreise und das Ding war relativ entschieden, meiner Meinung nach. Also die haben sich nicht so krass, die haben so irgendwie einen dritten Gang geschafft, die mussten nicht so krass hochschlagen. Also am Ende
ist Kanada stärker als Samoa oder? Weil beide, die müssen ja länger anreisen.└                                └└                └└└└============������������������������².];================������
Ich glaube, es ist ein anderer. Also Samoa ist einfach, hat einfach diesen riesen Stürmer und dann so ein paar flinke so Hintermannschaftsleute, die wirklich das Ding dann so entscheiden könnten. Und ich glaube, Kanada setzt sich nicht so auf den Stärken von den Sturm, aber haben einfach diesen professionellen Struktur, also von den Leuten, die wirklich im Ausland was anderes gewöhnt sind als, das ist schon trotzdem die professionelle, also in Anführungszeichen, wenn man das halt nicht im Reinen sehen kann, aber diese professionellen Strukturen, was es in Deutschland gibt, ist nicht annähernd, nicht mal krass nah an was man in einer Mannschaft in der englischen Liga hat oder in Wales oder so, in so einer Mannschaft. Das ist halt einfach so anders. Und wie gesagt, ich kann halt nochmal auf diesen Dokumentarfilm von All Blacks. Du siehst einfach mal, dass sie halt einfach mal jedes WWchen, jedes Problemchen, jedes Ding, die haben so von jedem einen Strength and Conditioning Coach, Leute, weißt du, so Tactical Coaches, Kicking Coaches,
Physio, so Selbstpsycho-Doktoren.
Und auch auf das schlechteste Mannschaft in Wales in England und so, auch in zweiter Liga England, haben die da diese Struktur. Ja. Das gibt's halt in Deutschland halt nicht. Und es kann halt sein, dass auf einmal so ein Pokalspiel, wenn man das so sieht, dass Deutschland halt gute Chancen hat, aber ob das halt so auf Dauer über so dieses Turnier sozusagen durchhalten kann, da bin ich auch nicht sicher. Also ich glaube, ein geiles Spiel hat Deutschland immer drin, aber nicht kontinuierlich auf Dauer hat, ne? Also.
Und es ist ja nicht nur Kanada, es ist ja auch noch der dritte, also
Hongkong.
Genau.
Und die jetzt gerade gegen Namibia verloren haben.
Kenia,
ne? Also Namibia ist jetzt direkt auch.
Genau, die sind direkt im Pool B dann drin. Genau. Und der Gewinner von dem Turnier jetzt wird dann auch in den Pool B mitkommen.
Genau.
Ich habe mal geguckt, Samoa ist in der Weltrangliste gerade auf Platz 16 und Kanada auf Platz 23. Also wenn man danach geht, hätte man bessere Chancen gegen Kanada. Deutschland befindet sich auf Platz 29 gerade. Ja.
Ist auch die Frage, wie viel, ich meine, die Deutschen, das ist ja an drei Wochenenden hintereinander, so ein Winner takes all round robin heißt es in Englisch,
ja.
Oder? Also alle gegen alle und der Beste ist dann einfach durch. Ich meine, wie können da auch denn deutsche Spieler überhaupt drei Wochen, müssen die dann frei nehmen alle? Oder fliegt man da dann samstags hin und dann sonntags wieder zurück und dann samstags
also
hin?
Ich glaube,
oder ist sogar freitags, glaube ich.
Also ich bin halt nicht so tief drin, aber ich weiß von einigen, dass es halt quasi, man soll dann, wenn man nominiert ist, halt eine Zeit blocken, dass man quasi, man musste sich so Urlaub nehmen, entweder weil man halt so einen Arbeitgeber so hat oder man muss es halt arrangieren, dass man mehr Zeit sozusagen zur Verfügung steht, weil es würde auch nicht nur die Turniertage, sondern auch die Vorbereitung dafür. Also das ist auch ganz wichtig, also wenn man sieht, diese Tour nach Samoa, war nicht nur die paar Tage in Samoa, sondern man fliegt halt hin, man fliegt zurück.
Und im besten Fall hat man nochmal eine Woche Vorbereitungstraining in Heidelberg gemeinsam oder sowas. Meistens war es in Heidelberg.
Also das ist halt schon, wird, also meiner Meinung nach wird schon irgendwie ein Monat sein, wo man halt sagt, mindestens ist man zusammen und das gibt halt nicht jeder Arbeitgeber frei.
Ja.
Die Jungs, die halt dann in Frankreich halt spielen, wird halt schwierig, ob die freigestellt werden. Ich weiß halt von damals von Johnny Saxon, dass er halt zum Beispiel in Six Nations gespielt hat und dann zurückgehen musste nach Racing hat, ne? Also er war halt nicht freigestellt. Mhm. Wir hatten so ein bisschen sich arrangiert damit, aber man ist halt nicht freigestellt. Die letzten Endes, die Vereine in Frankreich, die Gehälter von den Jungs bezahlen, können halt sagen, nee, ihr könnt halt nicht einfach mal vier Wochen halt fehlen, weil ihr seid unsere Top-Jungs halt so, ne? Also nicht umsonst in Frankreich.
Ich glaube, dass sie auch nicht alle Spiele freikriegen werden. Die werden gucken, welche Spiele, die dann freigestellt werden von ihren Vereinen. Und dann wird das so auf die unterschiedlichen Spieler aufgeteilt, so ungefähr auf die unterschiedlichen Spiele von dem Turnier. Aber ich glaube auch, dass im besten Fall man sich drei Wochen committen muss, um dort irgendwie bei einem gemeinsamen Training dabei zu sein. Und also das wird, glaube ich, auch eine hohe Fluktuation einfach sein. Wer wird alles die ganze Zeit da sein? Natürlich ist es dann immer von Vorteil in den letzten Jahren gewesen, dass halt ein Großteil der Spieler halt in Heidelberg lebt. Die können halt leben dort und können halt auch nach der Arbeit noch zu einem Training kommen und so weiter. Ja. Aber wir haben jetzt hier aus Berlin gesehen, Falk Duwe, der hat sich voll freigenommen dafür, hat seine Urlaubstage, glaube ich, dafür auch so aufbrauchen müssen und es ist halt schon immer krass. Also,
aber ob jeder das da hat, ne? Also,
genau, halt also man braucht halt einen sportbegeisterten Arbeitgeber im besten Fall.
Ja, also wir können vielleicht so in einem hoffentlich zweiten Podcast noch tiefer über diese Turnier in Marseille sprechen, glaube ich mal.
Finde ich auch, dass
er noch weil das hat sich schon, also das würde halt die
wir können runterfliegen. Wenn sie auch irgendwer sponsern will oder so da draußen, das wäre auch super. Ja,
genau, es gibt halt Tourbussen dahin, das sieht man auch. Ne?
Also Bus, von hier nach Marseille.
Ja.
Puh, viel Spaß. Also ich werde fliegen. Also.
Ja, okay, du bist aber reich.
Naja, irgendwie mit Ryanair wird man da schon irgendwie runterkommen oder so.
Also ich glaube, wir könnten halt auf jeden Fall mal im zweiten Port halt vielleicht noch eine Tiefe gehen, ja. Weil ich glaube, dass es schon lohnt sich halt, noch tiefer darüber zu sprechen. Aber ja. Vielleicht einfach kurz zusammenfassen. Also ich glaube mal, dieses Jahr Bundesliga wird halt spannender, offener sein als je zuvor. Ich hoffe mir das auch. Und glaube, hat so eine Mannschaft wie Frankfurt drauf, also holt sich nicht umsonst so die Jungs. Mal gucken, ob die Mischung aus so jung und Erfahrung hat da durchkommt. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Zeiten von Nonstop-Dominanz von HRK ist vielleicht vorbei.
Könnte erstmal vorbei sein. Genau. Würde ich auch so unterstreichen.
Ja, genau. Dann vielleicht noch so ein kurzes Segment also meine Lieblingsligen hat so eher so... Ja, so England, Irland, Schottland und Wales. Also es gibt halt natürlich die englische Premiership. Was hat jetzt am, quasi am, warte mal, nee, nicht jetzt am Freitag, sondern danach losgeht mit Bath gegen Bristol hat als Neuaufstiegskandidat. Also da hat Bristol halt so ein Projekt, ich weiß nicht, wie tief ihr da das weiß, aber...
Oh, da spielt auch George Smith.
Genau, der war gerade in den Medien, hat auch noch, ne, weil er hat irgendwie 20 Tage in japanische Knast gesetzt.
Weil er den Taxifahrer bei Silvester mal dachte, dass er nicht zahlen muss oder so und ihm dann eine runtergehauen hat.
Aber da wollen wir nicht so viel drüber sprechen, aber Bristol ist auf jeden Fall so ein bisschen Projektmannschaft, was es halt schon seit ein paar Jahren gibt, also besonders hat man mit ein bisschen Geld, Investment hat, auch Bristol war halt immer so ein Traditionsverein, aber es hat abgestiegen seit einigen Jahren und dann hat man ein bisschen mehr Geld, haben sich ganz viele krasse Typen halt reingeholt, unter anderem der Trainer Pat Lam, der extrem erfolgreich war in Connacht, also in Irland.
Der war doch auch Trainer von Barbarians.
Genau, der war
jetzt bei dem Spiel in Twickenham.
Genau, und
der Sohn spielt doch auch für
Canes. Genau, und es hat eine Rugby-Familie auf jeden Fall, also das hat geht halt mit denen, also ein Local Derby auch, also Bristol und Bath sind zwei Städte, die so eine halbe Stunde auseinander sind. Ich glaube, es hat super spannend zu sehen, weil man hat es gesehen in zum Beispiel im Fußball mit so Hoffenheim oder so, wo du halt gesehen hast, wo eine Mannschaft, der hat aus nirgendwo kam, also Bristol hat schon mehr Tradition oder so ein Traditionsverein, aber so nix zu kommen und dann irgendwie mit einem großen Invest halt irgendwie da einen Push machen. Super schwierig abzuschätzen, wie die landen werden, aber deshalb bin ich mal super gespannt.
Aber die spielen jetzt in der englischen Premiership.
Genau, sind aufgestiegen, Premiership, genau, waren halt immer kurz davor, aber jetzt sind wirklich aufgestiegen und geht gleich los gegen Bath, also auch Mannschaft mit großer Tradition. Bin ich mal da auf jeden Fall gespannt. Genau, und in den irischen / schottischen / also es heißt übrigens auch nicht mehr Aviva Premiership, heißt Gallagher Premiership. Also gibt's auch dann bei The Zone zu sehen, dann auch jetzt komische Name, also eine Insurance Firm aus Amerika. Bin mir auch nicht so ganz sicher, was das bedeutet mit Rugby. Aber dann quasi in Pro 14 jetzt. Pro 14 hat mit den zwei südafrikanischen Mannschaften so Celtic League plus zwei südafrikanische Mannschaften.
Aber haben die schon letztes Jahr da mitgemacht?
Ja, genau.
Aber waren auch nicht so gut, oder?
Am Anfang nicht so gut, aber die hatten diesen Problem, dass die ganzen Spieler waren halt in Südafrika in den Cops hat da noch tätig und hatten nicht wirklich die Top-Mannschaften. Also ich glaube, es könnte dieses Jahr noch stärker werden. Die haben sich relativ gut abgeschnitten.
Also Cheetahs und?
Kings.
Also Southern Kings, ja.
Ja, genau, die waren halt mit Abstand die schwächste Mannschaften dann in Rugby, also in den Super 14s, also Super 15s. Genau. Super interessant, aber da gibt es auch zum Beispiel Leinster als europäische Champions hat, ne, wollen die das auch wieder aufbauen. Ja, bin ich mal auf jeden Fall gespannt. Das ist halt so eine Sache, was mir auf jeden Fall mehr am Herzen liegt, so. Was ich auf jeden Fall sehr gerne gucke. Also ich weiß nicht, was ihr da guckt. Ich
freue mich schon auf die Spiele, die 6-3 ausgehen oder so.
Ja, genau, das ist
sehr... Nein, ich werde da auch sehr viel gucken.
Das
ganz
ist diese südhemisphärische...
Arroganz, ja, genau. Nein, ich werde da auch bestimmt eine Menge gucken, um dann hier auch dann teilzunehmen am Spieldiskussionsgeschehen und würde auch mal rüberfliegen oder so.
Ja. Da gibt es auf jeden Fall immer Möglichkeiten.
Nach Irland oder so? Also schon Münster oder Leinster würde ich echt schon mal gerne sehen.
Ja, kann man auf jeden Fall machen. Aber vielleicht ein anderes Mal noch mehr in die Tiefe dazu. Ja, vielleicht kurz zusammengefasst. Ja, vielleicht Hoffentlich habt ihr euch gefallen, was wir hier besprochen haben. Wenn, dann könnt ihr uns das Bescheid sagen.
Wir brauchen eine E-Mail-Adresse, Twitter-Account, Instagram. Ah, ja, das wird irgendwer noch einrichten. Okay. Ich gucke jetzt hier mal in die Runde.
Ja, ja. Also auf jeden Fall. Also Vivian hat auch, du bist auch, also was hast du als Stelle bei DRV? Du hast eine Pressestelle da?
Ich war mal die Pressesprecherin der Frauennationalmannschaft. Ja, mache ich aktuell nicht mehr, aber ich glaube, sagt doch irgendwie, dass ich halt irgendwie durchaus mit Twitter und jeglichen Internetseiten umgehen kann.
Du warst halt mal zumindest aktiv irgendwann mal da im Social Media und so. Kennst dich auch, wie man Facebook benutzt und so, glaube ich.
Ich glaube, ich kriege noch so einen Post hin. Auf jeden Fall wird man halt diesen Podcast, denke ich mal, auf unterschiedlichen Kanälen dann zu hören kriegen.
Genau, wir wollen einfach nur Resonanz testen, aber es kommt auf jeden Fall ein zweites Podcast.
Und wir wollen auch Spieler interviewen und Trainer und Nord, Süd, West, Ost, überall, Ausland, gerne auch.
Jimmy Heaslip ist immer so.
Ja, also David Pogba kann man bestimmt mal anschreiben über Instagram. Jetzt lachen wir noch drüber, aber
irgendwann sitzen wir mit ihm hier.
Genau, irgendwann sitzen wir hier auf dem Tisch. Also wie Big G gesagt hat, auf jeden Fall die Interviews hat vielleicht das eine oder andere Spieler, mit dem wir halt so die Connections haben. Aber genau. Also.
Donald, der Name Big G ist aber einfach dein persönlicher Spitzname für ihn oder grundsätzlich?
Nee, das ist so, also sein Twitter-Hashtag und so.
Das ist überhaupt kein
Trending. Trending on Twitter.
Also normalerweise nennt mich kein Mensch Big G, das weiß ich nicht. Ja. Ist schon immer sehr peinlich, wenn ich irgendwo in den Raum reinkomme und er dann rumschreit, Big G ist hier oder so.
Es ist jetzt ganz öffentlich für die ganze Welt.
Ja, super. Mhm. Die 5 Leute, die hier zuhören wahrscheinlich. Die wahrscheinlich Mutter, Freund, Tante oder so sind.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, wir werden vielleicht nächste Woche nochmal einen machen oder in 2 Wochen.
Ja, mal schauen. Genau. Wir sagen auf jeden Fall Bescheid und bedanken uns und sagen einfach bis bald.
Bis bald.
Bis bald.
Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.